Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Lieber Paul, wir haben uns zum Spazierengehen verabredet und diesmal ist es ein weiter Spaziergang oder ein fundamentaler Spaziergang.
Oh, das kann man sagen. Hallo, liebe Susanne. Ja, und wir greifen damit tatsächlich etwas auf, das hatten wir ja auch schon versprochen, eine Frage, die eine Zuschauerin hatte, und zwar, als wir im September im Haus der Springmaus in Bonn mit unserer Live-Variante des Podcasts waren. Also wurde nicht aufgezeichnet, sondern da wurden vor Ort Fragen gestellt und auch Fragen eingesammelt, von uns dann beantwortet und von mir am Klavier besungen. Und das machen wir auch nochmal. Jedenfalls blieb da aber auch noch nach der spannenden Zeit, die wir da hatten mit dem Publikum, blieben noch einige Fragen übrig. Zum Beispiel diese, die Zuschauerin wollte nichts Geringeres wissen als die Frage, wo kommt die Materie her? Wow. So, bitteschön. Wow. Wo kommt sie her?
Wow.
Woran hat sie gelegen?
Da könnte ich jetzt eine sehr kurze Podcast-Folge initiieren, indem ich sage, wissen wir nicht. Aber natürlich wissen wir alles Mögliche. Das wäre zu wenig.
Wollen wir mal anfangen zu sagen, was ist Materie?
Stimmt, fangen wir mal an zu sagen, was ist Materie.
Ich meine ja nur, ja.
Da gibt es in der Astronomie zwei Arten. Das eine ist die ganz normale Materie, aus der wir bestehen, aus der die Erde besteht, aus der die Sonne besteht, die Planeten, das Gas zwischen den Sternen, alles das, was man so im Periodensystem der Elemente findet.
Atome, Moleküle,
vom Wasserstoff bis zum Uran, alles dabei. Und,
also reinig gesagt, Gedöns.
Und das ist von dem Gesamtinhalt von Energie und Materie im Universum so ungefähr 4-5% aber nur. Das ist alles das, was uns umgibt.
Ja.
Und dabei wissen wir auch ziemlich gut, wo die herkommt. Also woher kommt der Kohlenstoff, der Sauerstoff, das Uran? Das kann man alles zusammenfassen unter dem Motto, wir sind Sternenstaub.
Ja, jedes Atom, das in unserem Körper ist, ist ja wahrscheinlich viele Jahrmilliarden alt. Vielleicht sogar so alt wie das Universum selbst, je nachdem.
Genau, also der Wasserstoff und der größte Teil des Heliums, aber Helium ist Edelgas, das reagiert nicht viel, wesentlicher Bestandteil der Sonne, aber begegnet uns im Alltag, außer vielleicht im aufgeblasenen Heliumballon, nicht ganz so oft. Aber alles andere, und das ist ganz alt, das kommt aus der Nähe des Urknalls. Aber die anderen Atome, aus denen wir bestehen, sind alle in Sternen geboren worden. Unterschiedliche Sterne, unterschiedliche Prozesse, meistens das Ende des Lebens eines Sterns, Supernova-Explosionen.
Das hatten wir in der November-Folge, wenn Sterne genau. Sterben und wie Sterne sterben.
Daher kommen die Elemente oder die Materie, aus der wir bestehen. Aber die Frage kann man natürlich noch ein bisschen fundamentaler verstehen. Einmal gibt es auch noch dunkle Materie. Das ist der größte Teil eigentlich der Materie im Universum nach allem, was wir wissen. So bei 20%. Der Rest ist dann die geheimnisvolle dunkle Energie, die zum Massegehalt des Universums mit beiträgt, Komponente des Universums, da hatten wir eine Hinter-den-Schlagzeilen-Frage im letzten Podcast, dazu, ob die vielleicht zeitabhängig ist. Aber die dunkle Materie, da vermuten wir auch, die kommt aus der Nähe des Urknalls, aber da wir überhaupt nicht wissen, was das ist, sind wir da schon ein bisschen gekniffen, wenn wir erklären sollen, wo die genau herkommt.
Ja.
Aber die fundamentale Frage ist ja dann irgendwie, und woher kommt Materie überhaupt?
Woher kommt sie überhaupt?
Jetzt nicht die spezifische Kohlenstoff und Sauerstoff und Eisen Komponente, Atome, aus denen wir bestehen. Das können wir echt gut erklären.
Ja, ich bin,
aus Sternen.
Da bin ich auch gerade noch ein bisschen bei dem Gedanken, dass wir aus Sternenstaub sind und dass aber einige Atome in unserem Körper sehr viel älter sind. Wasserstoff ist, fragt man sich natürlich, Wasserstoff ist ein Gas bei unserem Körper. Ich glaube, man muss natürlich dann wissen, H2O.
Wasser.
Wasser.
Genau.
Wasser hat, ja, Wasserstoff. Wasserstoff und Sauerstoff machen Wasser. Und das heißt, diese ganz, 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 ganz uralten Atome in unserem Körper, die im Wasser sind, die sind dann nicht in Sternen entstanden, sondern tatsächlich in Urknallnähe. Das ist ja wirklich eine, genau, eine fantastische Vorstellung.
Ja, also entweder aus Sternen geboren oder sogar aus dem Urknall. Das ist schon recht beeindruckend und zeigt für mich auch immer wieder unsere ganz, ganz tiefe Verbindung mit dem Universum an sich. Also, dass wir ein Teil wirklich des Universums und seiner ganzen Entwicklung seit Urknall sind.
Das ist,
wir gehören dazu.
Ein sehr wunderbarer und sehr spannender Gedanke. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass wir die Entstehung dieser Moleküle auch beschreiben müssen gleich. Aber wir haben ja gesehen, das, woraus wir bestehen, ist nur Teil dessen, was 4% des in Anführungszeichen Universums insgesamt ausmacht. Ich kenne dieses Bild, oder vielleicht kennt ihr es auch, die ihr uns gerade zuhört. Die Materie, egal ob sie leuchtet oder nicht, und das meine ich noch nicht mal die dunkle Materie, sondern egal ob sie sich zu Sternen zusammengeballt hat oder einfach nur nicht selbst leuchtender Staub ist oder irgendwelche Gaswolken, das alles ist wie die Schaumkronen auf einem Ozean.
Genau.
Und der restliche Ozean besteht eben aus dieser dunklen Materie und aus dieser dunklen Energie. Und wissen wir nicht seit Einstein, dass Energie und Masse im Grunde nur zwei Seiten derselben Medaille sind?
Ganz genau. Das ist die eine Formel, die man auf T-Shirts drucken, ja, und in jedem populären Vortrag verwenden
sag
darf,
sie, sag
ohne
sie,
dass die Hälfte der Leute flüchtet. E gleich mc Quadrat.
E gleich mc Quadrat, ja, die berühmteste.
Also E ist die Energie,
ja.
M ist die Masse und C ist die Lichtgeschwindigkeit. Und das heißt ja, dass ich jede Energie durch eine Masse und jede Masse durch eine Energie ausdrücken kann. Masse und Energie sind äquivalent.
Das heißt, die dunkle Materie hat eine Energie, mal gucken, und die dunkle Energie hat...
Ja, deswegen redet
hat die
man...
Hat eine Masse?
Ja, also die hat jetzt keine Ruhemasse.
Ah.
Also das ist vielleicht auch das, was die Hörerinnen oder Zuschauerinnen-Frage noch ein bisschen meinte. Die Materie ist eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass sie auch tatsächlich eine Ruhemasse hat. Das heißt, die kann ich anhalten, die kann ich mir im Labor angucken. Während Licht zum Beispiel keine Ruhemasse hat. Ich kann Licht ja nicht anhalten, sondern Licht bewegt sich immer mit Lichtgeschwindigkeit. Aber ich kann Licht trotzdem eine Masse zuordnen. Und deswegen ist das, was wir vielleicht als Materie verstehen wollen, etwas, das eben diese, auch im einsteinschen Sinn in der Beschreibung, Ruhemasse hat. Aber ich kann natürlich trotzdem die Energie, Licht, vielleicht auch die dunkle Energie, die noch ganz was anderes ist, auf jeden Fall mit Masse-Energie-Äquivalenz, mit Masse verbinden, sodass wir eigentlich von dem Masse-Energie-Gehalt des Universums sprechen. Und da gehört die dunkle Materie, von der wir schon meinen, dass das Teilchen sind, die eine Ruhemasse haben, wir wissen nur nicht welche, die normale Materie und auch die dunkle Energie dazu. Und alle diese Komponenten bestimmen die Zukunft und Vergangenheit des ganzen Universums. Also wie entwickelt sich das Universum?
Ich habe Fragen.
Das denke ich mir.
Ja, vor allem habe ich die Frage. Du sagst, also Ruhemasse ist ja ein Begriff, den du als Physikerin, Astrophysikerin im Speziellen, verwendest. Da heißt das, dass eine dieses Etwas nur Masse hat, wenn es ruht und nicht mehr, wenn es sich bewegt? Oder was ist unter Ruhemasse? Erklär, lass uns einfach mal den Begriff Ruhemasse erklären.
Kurz. Also Ruhemasse heißt eigentlich, das hat immer Masse. Auch dann, wenn es sich nicht bewegt, relativ zu uns.
Okay.
Das können wir bei uns im Labor auf eine Waage legen. Okay, dann bestimmen wir eigentlich nicht die Masse, sondern das Gewicht, weil wir das ja bei uns im Erdschwerefeld messen. Aber
die Gravitation, ja.
Genau.
Unsere Erdanziehungskraft.
Aber wir können so ein Teilchen uns selber und alle Atome, aus denen wir bestehen, denen können wir eine Masse, eine schwere Masse, eine träge Masse, das sind in der Relativitätstheorie zwei verschiedene Begriffe, aber der Wert ist derselbe.
Ah ja.
Und die träge Masse merke ich, dass ich Mühe habe, wenn ich einen Teil, das vor mir in Ruhe liegt, anschiebe. Nicht? Muss ich Kraft aufwenden, damit es sich bewegt.
Träge Masse, wo man Schwierigkeiten hat anzuschieben, das kennt man vom Aufstehen morgens oder der eine oder die andere vielleicht.
Das ist doch relativ alltagsnah.
Gut, das ist, ich glaube, ich habe es verstanden.
Und die schwere Masse ist die, wirkt halt Gravitationsfeld drauf.
Schön.
Und beides ist numerisch im Zahlenwert dasselbe.
Alles klar. Dann haben wir das mal aufgelöst. Ich würde jetzt gerne aber natürlich dann wieder den Bogen zurückfinden zu der Frage, wie es entsteht. Und auch da, du weißt, ich bin im Rheinland geboren und da gibt es ja Weisheiten, wie zum Beispiel den Satz, von nichts geht nichts. Also von nichts kommt nichts.
Ja.
Und das ist ja erklärungsbedürftig und nicht erst Heidegger hat gesagt hier, warum ist etwas und nicht nichts? Und er war beileibe nicht der Erste, der das gedacht hat. Genau. Die alten Griechen haben das gedacht und die Inder noch weit vor ihnen. Also, warum ist etwas und nicht nichts? Und woher kommt das Ganze?
Und die Frage, warum ist etwas und nicht nichts? Die geisterte irgendwo in meinem Hinterkopf herum, als ich ganz am Anfang gesagt habe, wir könnten diese Folge abkürzen und sagen, wir wissen das nicht.
Ja.
Denn warum ist etwas und nicht nichts? Das ist für mich so eine der letzten Fragen, die vielleicht sogar ganz prinzipiell unbeantwortbar sind. Ich sehe im Moment keine Spur zu einer wirklich naturwissenschaftlichen Antwort auf diese Frage. Denn dann müsste ich ja auch begründen können, warum hat es eigentlich den Urknall gegeben? Warum ist das Universum entstanden? Und sogar wenn ich sage, es gibt ein Multiversum, es gibt ganz viele Universen und wir sind nur eins davon und das war immer schon so. Auch dann antwortet das nicht auf die Frage, ja, aber warum existiert denn irgendwas?
Es ist nur mehr vom selben, es macht das Problem größer. dann muss ich eben die Entstehung von Multiversen erklären und nicht nur eins, das macht es ja schlimmer.
Also hilft alles nichts. Also ich sehe auf die Frage keine Antwort, vielleicht sogar noch nicht mal eine Antwortmöglichkeit. Aber wenn ich in unserem Universum dann im frühen Universum bei Urknallnähe bin, da habe ich dann zumindest eine gewisse Idee, denn da verschiebt sich meine Frage ja, warum hat in unserem Universum Materie Existenz? Also warum hat in unserem Universum Materie eine Masse? Davon hängt natürlich die ganze Entwicklung des Universums ab. Wenn das nicht so wäre, gäbe es keine Sterne, keine Planeten, uns erst recht nicht. Aber deswegen hat die Frage sogar eine gewisse existenzielle Bedeutung für uns.
Ja, letztendlich, warum sind die Naturkonstanten, Naturgesetze oder die Verhältnisse so, wie sie sind?
Und warum viele Naturkonstanten so sind, wie sie sind, wissen wir auch nicht.
Weil wie gesagt, der Hajo Blome, der Kosmologe Emeritus aus Aachen, den ich so schätze, du ja auch in seinen tollen Vorträgen immer, was wir machen, ist Weltinnenarchitektur.
Ganz genau.
Können wir nicht rausblicken, wir müssen mit dem leben und arbeiten, was wir haben und versuchen zu verstehen, wie die Natur gemäß der Gesetze, nicht durch die Gesetze, das sind ja keine Forces im Sinne der Macht, möge die Macht mit dir sein bei Star Wars, sondern sie sind die Spielregeln, gemäß derer das funktioniert.
Es ist eine Weltinnenansicht und da ist dann die Frage, wie weit kommen wir denn zurück? Und da kommen wir durch Rechnungen und zum Teil auch durch Rekonstruktionen, die wir wirklich im Experiment im Teilchenbeschleuniger machen können. Wo wir Zustände ganz nah am Urknall nachspielen können, kommen wir doch sehr weit zurück. Und irgendwie führt unsere Überlegung uns jetzt zu etwas, das eine gewisse Berühmtheit in manchen Kreisen erreicht hat, zum Higgs-Feld und zum Higgs-Boson. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von denen, die uns zuhören, das schon mal gehört haben.
Da klingelt was. Es gab, glaube ich, auch einen Nobelpreis.
Es gab einen Nobelpreis, einen sehr erwarteten Nobelpreis.
Ja, der war so ein bisschen mit Ansage.
Unter anderem Peter Higgs. Mhm. Das ist eine Idee, die viele Jahrzehnte alt ist und die tatsächlich was mit Masse und Materie zu tun hat. Deswegen liest man in manchen populären Abhandlungen, oh, das Higgs-Teilchen, das gibt der Materie Masse.
Mhm. Wenn es so einfach wäre, ne?
Wenn es so einfach wäre. Allerdings, da gibt es jetzt eine Anekdote, von der ich nicht genau weiß, wie richtig die ist. Die ist aber zumindest ganz schön.
Ja, erzähl.
Es begab sich zu Zeiten, als Margaret Thatcher noch Premierministerin von Großbritannien war. Die britische Teilchenphysik wollte sich am CERN, an dem LHC, mhm, dem neuen großen Beschleuniger, ja, der zu der Zeit noch längst nicht fertig war, beteiligen. Und die hatten über ihren Finanzierungsantrag geschrieben, wir wollen das Higgs-Teilchen entdecken im LHC. Und das ist eine große Sache, Nobelpreis garantiert, war auch alles so. Mhm. Und dann soll der britische Forschungsminister gesagt haben, ich verstehe kein Wort von dem, was ihr mir da erzählt. Ja. Warum soll ich euch Geld geben? Was ist das für ein Ding? Und dann, so geht's die Geschichte, haben sich britische Teilchenphysiker zusammengesetzt. Wie erklären wir das unserem Forschungsminister?
Ach, war das mit dieser Party? Ist das die Geschichte?
Das war mit dieser Party.
Erzähl, ja.
Und die haben sich dann halt ausgedacht, folgende Analogie. Ich habe eine Party, einen Raum voller Menschen. Mhm. Und in diesen Raum kommen zwei neue Gäste. Der eine ist, ich glaube, in der Geschichte Margaret Thatcher. Man nehme sich den Promi seiner Wahl, mhm, Taylor Swift.
Und damals noch nicht so, ja.
Hm? Nee, damals noch nicht so, aber wir versetzen die Geschichte ein bisschen in die Gegenwart. Ja. Und der andere ist halt der Teilchenphysiker, kennt kein Mensch.
Ja.
Und an den Promi hängt sich der ganze Raum.
Ah ja.
Wir wollen ein Selfie. Wir möchten mit dir anstoßen. Dein letztes Lied oder deine Politik war ja unter aller Kritik, also rechtfertige dich mal. Das heißt, Promi kommt überhaupt nicht vorwärts in dem Raum. Mhm. Wird echt aufgehalten.
Der bleibt stecken wie in Honig. Und
Bleibt einfach stecken, ja, ja, kommt nicht mehr vorwärts. Teilchenphysiker, wie gesagt, kennt keiner der Gäste, kommt da ganz gut durch. Mhm. Und wird kaum aufgehalten. Und außerhalb des Raumes laufen die beiden aber durchaus gleich schnell nebeneinander her.
Okay, soweit so klar.
Und die Übersetzung ist jetzt, die ganzen Partygäste in dem Raum sind das Higgsfeld.
Ah ja, die sind ein Feld. Die sind keine Teilchen.
Die sind ein Feld, sind ein Feld. Dadurch, dass die sich verteilen, ja, also Higgsfeld macht sich bemerkbar als Higgsteilchen. Die kommen aber aus diesem Higgsfeld.
Ah, es wird erst dann quasi messbare Realität, wenn dieses Teilchen reinkommt und aus dem Feld quasi
die Wechselwirkung der Teilchen mit dem Feld führt dazu, dass, und das Ganze ist ein Bild, ne?
Also es ist
ein Modell, ist nicht ganz richtig. Bevor die in dem Raum sind, bevor die dem Feld begegnen, sind Promi und Wissenschaftler in gleicher Bewegung und haben eigentlich in der physikalischen Realität überhaupt keine Masse.
Ja.
Bewegen sich gleich schnell wenn sie in den Raum kommen, wenn sie dem Higgsfeld ausgesetzt werden, dann wird diese Symmetrie der gleichen Bewegung, beliebter Ausdruck in der Physik, Symmetriebruch,
ja,
wird gebrochen und Promi wechselwirkt ganz stark mit dem Higgsfeld.
Nicht Promi nicht.
Und verhält sich so, als ob Promi, würde Taylor Swift vielleicht nicht so gut gefallen, auf einmal eine viel, viel größere Masse hätte. Mhm. Bewegt sich einfach so, als ob sie viel schwerer wäre.
Ja.
Während Wissenschaftler mit dem Higgsfeld fast gar nicht wechselwirkt und wenn überhaupt dann nur eine ganz kleine Masse hat und sich dadurch immer noch schnell bewegt. Dieses Bild ist an ganz vielen Stellen schief. Aber es gibt einen gewissen Eindruck davon, warum das Higgs-Feld und die Higgs-Teilchen und der Higgs-Mechanismus, der dafür sorgt, dazu führt, dass ab einem bestimmten Punkt im frühen Universum vorher grundsätzlich masselose Teilchen eine Masse gekriegt haben. Nämlich als dieser Symmetriebruch durch das Higgs-Feld stattgefunden hat. Bei 10 hoch minus 12 Sekunden.
Das heißt, es braucht diese Higgs-Teilchen und die sind quasi der Geburtshelfer für die Moleküle, würde dann ein Higgs-Teilchen ein Wasserstoffatom machen, das andere Higgs-Teil macht ein Heliumatom?
Nein, das ist eine viel kleinere Ebene von Teilchen.
Aha.
Da geht es um Teilchen, die im Grunde Quarks.
Also Bausteine noch also unterhalb von Atomen.
Die kleinsten Bausteine der Materie, die dadurch unterschiedliche Massen gekriegt haben. Denn die Quarks, die wir so kennen, die kleinsten Bausteine der Materie sind und auch die Elektronen und vermutlich auch die Teilchen der dunklen Materie, die wir noch nicht kennen.
Sind sie so ein bisschen ausgefroren aus dem Urknall, so wie Schneekristalle? Jetzt mal so aus ganz
unterschiedliche, ja.
Ein Beispiel aus einem ganz anderen Temperaturbereich zu nehmen.
Richtig. Das sind eher dann die Kräfte, die ausfrieren.
Ja.
Und das ist tatsächlich der Moment, wo das greift. Bei diesen 10 hoch minus 12 Sekunden. 10 hoch minus 9 ist eine Milliardstel Sekunde. Also das ist dann eine Billionstel Sekunde nach dem Urknall, wo das passiert sein soll. Da war beim Universum schon echt viel passiert bis dahin.
Ja.
Denn am Anfang waren alle vier Kräfte, die wir kennen, Gravitation, die starke Kernkraft, die Atomkerne zusammenhält, die schwache Kernkraft, die für Kernreaktionen sorgt, Radioaktivität, und die elektromagnetische Kraft, Licht, waren alle eine Kraft. Mhm. Und die sind dann ausgefroren, so wie du das gerade gesagt hast, nach und nach. Und das letzte Ausfrieren, als die vier Kräfte dann alle vier, so wie wir sie heute sehen, unabhängig voneinander da waren, das ist der Moment dieses Symmetriebrechens bei 10 hoch minus 12 Sekunden. Das heißt, alles Weitere ist vorher passiert.
Okay, das heißt, die Higgs-Teilchen begannen zu wirken als die letzte, welche war das von den Vieren? Welche war die letzte?
Das war die elektromagnetische und die schwache Kraft, dass die sich getrennt haben von der.
Also die waren noch zusammen, die anderen hatten sich schon getrennt.
Die waren noch zusammen und die haben sich dann bei 10 hoch minus 12 getrennt. Und das können wir sogar, das ist eine Zeit und eine Energie und eine Temperatur, die man lange seit den 1980er Jahren in Teilchenbeschleunigern nachbauen kann.
Ja.
Deswegen kann man da ganz gut sagen, dass sowas tatsächlich passiert ist. Aber um das Higgs-Feld dann wirklich zu finden, hat man den LHC gebraucht. Und da sind wir dann aber wieder bei, wir verschieben das Problem eigentlich nur. Denn wir können sagen, okay, der Higgs-Mechanismus, den gibt's, der gehört ins Standardmodell der Teilchenphysik, war da auch ein Baustein in diesem Standardmodell, der einzige war, der noch fehlte, dass man den wirklich gesehen hat, was dem LHC dann halt 2013, glaube ich, gelungen ist.
Mhm.
Und da verstehen wir also, warum die unterschiedlichen Elementarteilchen unterschiedliche Massen in dem Moment bekommen haben. Nur warum es das Higgs-Feld gibt und warum dieses Higgs-Teilchen auch eine bestimmte Masse hat.
Wie ist das entstanden?
Da sagen wir wieder, da zucken wir mit den Achseln und sagen, das hat uns das Universum so präsentiert.
Gut, das wissen wir. Das Higgs-Teilchen war irgendwie da, als sich die vier Grundkräfte entkoppelten und waltete dann seines Amtes, hat dann irgendwie.
Und daraus kann ich dann erklären, warum die Teilchen, die wir heute als Materie bezeichnen, warum die, sagen wir mal, eine Anfangsmasse gekriegt haben. Der größte Teil der Masse, 99%, kommt allerdings über E gleich mc Quadrat aus der Bindungsenergie. Also, dass die Quarks sich zu Protonen und Neutronen, zu den Teilchen, den Kernbausteinen, dann zusammensetzen und eng verbunden sind. Das ist eigentlich eine Bindungsenergie, die zusammenhält, die man aber eben als Masse wahrnehmen kann über E gleich mc Quadrat, das ist tatsächlich der größte Teil. Dass die eben nicht als einzelne Quarks, sondern als Protonen und Neutronen vorkommen.
Ich würde gerne mal für mich so die Reihenfolge kapieren wollen. Also die vier Grundkräfte, weniger als ein Wimpernschlag nach dem was wir Urknall nennen, haben sich entkoppelt. Dann ist das Higgs-Teilchen, das wir als wie auch immer gegeben voraussetzen, erschafft in Anführungszeichen, und zwar in unvorstellbarer Menge, subatomare Teilchen, die sich dann...
Ja, die waren vorher schon da.
Die waren auch vorher schon
aber die hatten keine Masse.
Also es haucht denen Masse ein.
Ja, ja. Also der Higgs-Mechanismus
führt
super dazu, kompliziert ist, aber
dass die vorhandenen,
der haucht denen Masse
gut,
ein.
Gut, dann haben auf einmal die Quarks oder einige von denen Masse, und die, wie schnell ging das, dass sie sich dann zu wirklich Protonen, Neutronen und wirklich dann Atomen zusammen...
Ich meine, dass sie sich zu Protonen und Neutronen zusammengefunden haben, das war dann so eine Zehntausendstel Sekunde nach dem Urknall.
Also gut, okay.
Und dass es dann auch Elektronen gab, das war so eine Sekunde nach dem Urknall.
Okay, also das ist alles immer noch so im nach menschlichem Ermessen im Wimpernschlagbereich. Und, ja. Und dann müssen sich ja aus Protonen und Neutronen, wenn wir sagen Materie, wenn wir das in unseren Alltag übersetzen, in Atome und chemische Elemente, also dann muss ja genau. Aus Proton und Neutron macht das einfachste Atom ein Wasserstoff. Also Wasserstoff.
Genau, also Proton, da muss ich das Proton dann ein Elektron suchen, damit es ein Wasserstoff ist. Mhm. Das einfachste kompliziert. Und deswegen haben wir gesagt, der Wasserstoff in unseren Körpern kommt aus dem Urknall.
Ja, genau. Da schließt
sich
der Kreis.
Das ist genau diese irgendwie, dass sich das Proton gebildet hat, Zehntausendstel Sekunde nach dem Urknall. Und dann geht es ein paar Minuten, wo sich die Protonen zusammenfügen mit anderen Protonen und sowas wie Kernfusion im frühen Universum stattfindet. Mhm. So ähnlich wie in der Sonne. Und das meiste Helium.
Der Druck muss ja noch unvorstellbar hoch gewesen sein. Ja, ja.
Druck und Temperatur waren dafür hoch genug, so ungefähr 5 Minuten lang.
Ah ja.
Und da hat sich dann das meiste Helium, das wir heute noch im Universum finden, gebildet.
Ja.
Also 2 Protonen, 2 Neutronen. Mhm. Und das Ganze war dann aber noch so ein Gewaber, wo sich Teilchen ineinander umgewandelt haben, wo sich Licht, Photonen nicht frei ausbreiten konnten, ganz undurchsichtig. Und bis sich dann die Protonen oder auch die Heliumkerne Elektronen schnappen konnten und stabile Atome bilden konnten. Das hat dann noch 300.000 Jahre gedauert.
Okay, und dann wurde das Universum auch irgendwann durchsichtig und der Rest ist genau. Geschichte. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wenn Sterne sterben, dass dann die schweren Elemente entstehen, überhaupt auch vorher schon bis zum Eisen in den nicht ganz so massereichen Sternen, aber so wirklich, wie es ganz am Anfang war, wie die Materie überhaupt erstmal ans Laufen oder ins Entstehen kam. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an den Buchtitel, der dann ja anscheinend gar nicht so verkehrt war. Du kennst das Buch wahrscheinlich auch noch, war ein Bestseller in den 70ern oder 80ern.
Die ersten?
Nee, nicht die ersten Minuten. Im Anfang war der Wasserstoff, Holmer von Ditfurth.
Ja, Holmer von Ditfurth.
Im Anfang war der Wasserstoff. Habe ich verschlungen als Jugendlicher.
Ich auch. Hat mich, ich würde sagen, fast zur Naturwissenschaft gebracht. Ja. War so ein Schlüsselwerk für mich.
Ja, für mich auch, tatsächlich. Und
Am Anfang war der Wasserstoff.
Ja, kann man sagen.
Das,
und dann kam Helium schon, wenig später.
Und die schwereren Elemente, alle, wir sind Sternenstaub.
Ja, und davor gab es ein Higgs-Feld, was warum auch immer auf eine Weise, die wir nicht im Letzten erklären können, den Teilchen vor dem Wasserstoff zur Masse verholfen hat, damit es überhaupt erstmal Wasserstoff geben konnte. Und den Helium auch. Und das Universum und den ganzen Rest. So. Haben wir's. Dann haben wir's.
Und weitere Fragen dürft ihr natürlich uns gerne stellen, wenn ihr sagt, das war aber jetzt echt frühes Universum.
Ja. Und entlang des Weges gibt es auch andere spannende Dinge.
Manches ist auch ernsthaft nicht zu beantworten. Vielleicht zum Teil noch nicht zu beantworten.
Es ist nicht weniger
Natur von
spannend.
Dunkler Materie, aber vielleicht auch auf Dauer nicht zu beantworten.
Aber trotzdem ist es natürlich immer spannend, die Fragen zu stellen. Die sind ja nicht weniger spannend als die Antworten.
Da ist der Weg das Ziel.
Und danke, wie gesagt, an der Stelle nochmal für diese tolle Frage. Und damit springen wir wieder zu unseren Schlagzeilen oder der einen, die wir uns mal in die Mangel nehmen.
Die jetzt wieder was mit Einstein zu tun hat.
Hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Ja, und wenn man über Kosmologie redet, es geht immer wieder um Einstein und die Leute, die versuchen zu sagen, naja, da gibt's vielleicht doch eine Abweichung von Einsteins Theorien, die ja im Grunde wahnsinnig gut belegt sind, vorwärts und rückwärts. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, vielleicht ist ja doch da noch was dran zu basteln und zu verbessern oder eine Lücke in diesen Theorien nachzuweisen. Und jetzt gibt's einen neuen Versuch und der hat sogar mit schwarzen Löchern zu tun. Susanne, was haben wir da?
Genau. Also die Schlagzeile, die gelegentlich damit verbunden auftauchte, war natürlich sowas wie, ist Einstein nicht doch auf dem Holzweg? Und das ist ein bisschen Clickbait, denn ja, das meinen die Leute, die da sich geäußert haben, der Herr Rezzoli, Chef der relativistischen und theoretischen Astrophysik in Frankfurt, das meinen die natürlich nicht.
Der wird das nicht so sagen, nein.
Nein, der ist selber jemand, der auf der Theorieebene in Perfektion Relativitätstheorie macht. Aber er ist auch beteiligt an
Event Horizon.
Event Horizon. Ja. Also erstes Bild vom schwarzen Loch werden einige noch im Kopf haben. Es gibt ja jetzt zwei Abbildungen.
Ja, es ist ja nicht direkt ein Bild vom schwarzen Loch, sondern eher von seiner Umgebung oder ja.
Deswegen würde ich Bild auch immer in Anführungszeichen setzen, denn alleine die Auswertung der Daten dauert bei sowas mehrere Jahre. Ich baue mir aus unterschiedlich großen und unterschiedlich auf der ganzen Welt verteilten Radioteleskopen oder Millimeterwellenteleskopen ein Teleskop, das so groß ist wie die ganze Erde.
Also die Auflösung.
Dann habe ich natürlich mehr Loch als Teleskop.
Ja, klar. Die Auflösung ist ja so ein bisschen, was heißt die Auflösung, ist immer abhängig von der Größe des Teleskops, vom Durchmesser. Genau. Und man kann mit weit voneinander entfernten Radioschüsseln so ein Superteleskop quasi simulieren.
Genau, das dann so groß ist wie die Erde, wenn man Radioteleskope in Europa, in Amerika, auf Hawaii, in Chile und sogar noch in der Antarktis miteinander zusammenschaltet. Und dadurch erzielt man eine Schärfe, eine Auflösung, die mit einem Einzelteleskop natürlich ganz unmöglich wäre. Und hat damit eben in einer entfernten Galaxie M87 und im Zentrum unserer Milchstraße jeweils die massereichen schwarzen Löcher. Das eine ist Milliarden Sonnenmassen, das in der fernen Galaxie, andere Millionen Sonnenmassen in unserem eigenen galaktischen Zentrum, was dazu führt, dass der Bereich, den ich abbilden muss, das eine ist näher, aber kleiner, das andere ist weiter weg, aber größer, ungefähr gleich groß ist. Und das ist in beiden Fällen dann auch gelungen. Aber wie gesagt, mehr Loch als Teleskop. Das heißt, es hat sowohl in Deutschland am Max-Planck-Institut für Radioastronomie als auch in den USA jeweils zwei Datenauswertezentren gegeben, die, damit sie sich gegenseitig überprüfen können, auch unabhängig voneinander gearbeitet haben, weil die Auswertung unglaublich schwierig ist. Jahrelang gedauert. Aber am Ergebnis kann kein Zweifel bestehen. Und das, was man sieht, ist so was Schwarzes in der Mitte und was Leuchtendes drumrum. Da das Radiolicht ist, kann man dem Leuchtenden natürlich Farben geben, sehen unsere Augen ja nicht, wie man will. Das ist dann so gelb-orange leuchtend auf den meisten Bildern.
Ja.
Und in der Mitte ist schwarz. Und das, was da leuchtet, ist heißes Gas oder Gas überhaupt, das um das schwarze Loch noch herumkreist, bevor es davon verschlungen wird.
Ja.
Und das Schwarze hat was mit dem schwarzen Loch zu tun. Ist aber jetzt nicht das schwarze Loch selber, sondern, das steht auch in diesen ganzen Pressemit-Schlagzeilen, über die wir hier jetzt reden, der Artikel ist dann wieder ziemlich gut. Das ist der Schatten eines schwarzen Lochs. Das ist ein Begriff, der vor Jahrzehnten mal geprägt worden ist von dem Heino Falke, der einer der, ja, der europäische Chef der Kooperation ist, ein Rheinländer, der aber in den Niederlanden arbeitet schon ganz lange, aber im rheinländischen Frechen zu Hause ist. Und der hat diesen Begriff Schatten des schwarzen Lochs geprägt, denn das ist das, was man eigentlich sieht.
Ein schwarzes Loch sendet ja selbst kein Licht aus, also genau. Deswegen ist es ja schwarz.
Aber krümmt den Raum ganz stark. Mhm. Und wenn ich dann gucke, wie das schwarze Loch den Raum krümmt und wie das Licht dann um das schwarze Loch rumläuft, dann kommt man zu diesem Schatten, der das ist, was man abbilden kann. Das ist ungefähr 2,5 mal so groß, ja, wie der Raum, aus dem kein Licht mehr entkommen kann, wegen, okay, der sehr krummen Lichtwege.
Super.
Und um den Schatten geht's.
Um den Schatten geht's. Jetzt ist was muss passieren, um an Einsteins Theorien zu drehen? Was müsste man messen? Von sehen will ich da gar nicht sprechen. Aber ja, was muss geschehen? Oder was ist die Idee? Warum könnte Einstein an einem bestimmten Punkt nicht mehr gelten? Also Einsteins Theorien von Raum und Zeit und Gravitation.
Also wir meinen eigentlich, das muss so sein, dass Einstein an irgendeinem Punkt, wenn ich in ein schwarzes Loch versuche, sein Innenleben zu verstehen, zum Beispiel nicht mehr gelten kann, weil ich da dann mit Unendlichkeiten und Singularitäten zu tun kriege. Und vielleicht hat das ja Konsequenzen, wenn ich Einsteins Theorie modifiziere oder mir alternative Möglichkeiten angucke, dass sich die Form von diesem Schatten ändert, so dass ich das messen könnte. Mhm. Das hat der Frankfurter Theoretiker sich genau überlegt und sagt dann, ja, im Moment können wir das noch nicht, weil die super Auflösung von unserem Event Horizon Teleskop dafür noch nicht reicht. Da muss ich in Faktor 10 ungefähr besser werden.
Also noch auf dem Mond ein Teleskop oder im Erdorbit?
Ja, also die haben schon vor, auch mit ihren Methoden und so, mit Next Generation Event Horizon, vielleicht so eine Schärfe auch mit irdischen Teleskopen zu erreichen. Und dann sagt er, wir müssten so eine Änderung in dieser Schattenform von 2-5% finden. Und dazu brauchen wir halt eine Auflösung, die ungefähr 10-mal so gut ist wie die, die wir jetzt schon haben. Das ist eine echte Herausforderung.
Ist es, aber nicht unlösbar.
Nicht unlösbar. Und ich glaube, die ganze Arbeit und die ganze Veröffentlichung ist jetzt im Rahmen von Event Horizon auch genau so gemeint. Das lohnt sich, sich jetzt nochmal richtig anzustrengen und nochmal 10-mal schärfer zu werden, denn dann können wir Einstein auf eine Art und Weise überprüfen, nicht widerlegen.
Ja, überprüfen ist was anderes, ja.
Wie wir das bisher einfach noch nicht konnten.
Nehmen wir
doch
mal an.
Wir suchen natürlich alle nach Abweichungen von Einsteins Theorie.
Okay,
das wäre der größte Durchbruch.
Wenn jetzt also dieser Schatten eines schwarzen Lochs gemessen 2-5% größer oder kleiner wäre oder anders geformt wäre als von Einstein vorhergesagt, was würde das denn bedeuten? Was hätte das für eine Konsequenz?
Also das könnte ein Durchbruch sein, dass wir wissen, in welche Richtung wir gucken müssen, wenn wir die allgemeine Relativitätstheorie, also Einsteins Theorie der Gravitation und die Quantenphysik unter einen Hut bringen wollen, Quantengravitation. So ein bisschen der heilige Gral der theoretischen Physik und bisher in den letzten 30 Jahren noch nicht so ganz überzeugend zu einem Ziel gekommen.
Tja, das ist eine super spannende Geschichte, die uns noch einige Jahre beschäftigen wird offensichtlich, bis wir da mal in die Richtung gehen. Denn erst müssen die Instrumente gebaut werden, dann müssen die Messungen jahrelang ausgewertet werden und dann muss sich irgendwer theoretisch im Kopf machen, was das zu bedeuten hat.
Genau.
Aber wenn du sagst, heiliger Gral der Physik, ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Und das klingt auch, als müssten wir da mal eine ganze Folge drüber machen. Auf jeden Fall danke, Susanne, für deine Ausführungen da, dass ich das auch verstanden habe jetzt, worum es da geht. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt es auch verstanden und ich hoffe, ihr hattet Spaß auch an dieser Folge und dass ihr uns auch im neuen Jahr mit dieser Staffel, da kommen dann noch 2 Folgen und allen Dingen, die da wahrscheinlich folgen werden, uns die Treue haltet, uns weiterempfehlt und die Däumchen reckt, wie ich immer so schön sage. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerbe. Artwork Maike Weißner.